darf euch zuerst Grüße mitbringen von der Gemeinde aus Gießen, von Claudgis und auch von der russlanddeutschen Gemeinde, wo ich gestern noch Möbel mitgetragen habe, in Eringshausen. Die lässt euch auch ganz lieb grüßen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese zu Beginn den Predigtext aus Lukas 2, 21 bis 38. Lukas 2, 21 bis 38. Und als 8 Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war von dem Engel, ehe er am Mutterleib empfangen war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihm den Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast, vor allen Völkern ein Licht zu erleuchten, die Heiden, und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzen Gedanken offenbar werden. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte, und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Der Herr segne an uns sein Wort. Da wir heute, Gott sei Dank, unseren ersten Gottesdienst in den neuen Räumen feiern dürfen, habe ich einen Bibeltext ausgesucht, der uns vom ersten Gottesdienst berichtet, den Jesus im Tempel miterlebt hat. Da war Jesus erst wenige Tage alt, aber sein erster Gottesdienst im Tempel war dennoch so bedeutend, dass er entscheidenden Einfluss hat, und zwar für uns bis heute, auch für unsere neuen Gemeinderäume. Und warum, das werden wir heute sehen. Die Jungfrau Maria, welche mit Josef verlobt war, hat in Bethlehem Jesus, den Sohn Gottes, zur Welt gebracht. Unser Text sagt gleich am Anfang, dass nun die vorgeschriebenen Tage der Reinigung vollbracht waren. Und dass Jesus auch schon beschnitten wurde und dass er nun zum Tempel gebracht wurde, um ihn Gott darzustellen. Das heißt, um ihn Gott zu weihen mit allen nötigen Opfergaben, die dazu notwendig waren. Unter anderem im Vers 23 lesen wir dann eine Hintergrundinformation, die aber diesen ganzen Abschnitt prägt. Da steht die Formulierung, wie im Gesetz des Herrn geschrieben war. Und diese Formulierung, die findet sich in diesem ganzen Text 5-mal, wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn. Ja, wie es geschrieben steht, im Gesetz des Herrn, immer wieder. Also dieser ganze Abschnitt, der ist durch diese Wendung geprägt und es ist im Prinzip die Überschrift oder sagen wir mal das Motto dieses Abschnitts. Ja, die Reinigungsvorschriften, die Zeremonien, die Opfer, die Beschneidung, alles wird vollbracht, wie es im Gesetz des Herrn verordnet war. Nun, das war damals natürlich ganz normal. Das gehörte zum Leben des Tempels dazu. Und da kamen sicherlich viele Eltern mit ihren kleinen Kindern, um sie das erste Mal in den Tempel zu bringen, um die Reinigungsgebote, die Opfergebote zu erfüllen. Nun, die Frage ist aber, warum musste es der Herr selber auch erfüllen? Ja, es kommt ja jetzt hier der Herr in den Tempel, dessen Gebote alle erfüllen müssen, die im Gesetz des Herrn stehen. Die Frage ist, warum muss der Herr selber die Gebote erfüllen? Der Sohn Gottes, der ist doch schon rein. Warum Reinigungsvorschriften? Der Sohn Gottes ist doch ohne Sünde. Warum Opfer? Der Sohn Gottes ist doch Gott. Warum dann noch Gott weihen? Jesus kommt das erste Mal in seinem Leben zum Tempel und auch er erfüllt alle Vorschriften, die nach dem Gesetz erfüllt werden mussten, um überhaupt in den Tempel kommen zu dürfen, überhaupt sich dem Heiligen, dem Allerheiligsten nähern zu dürfen. Warum? Die Frage ist, wie stehen denn Jesus, der Sohn Gottes, und der Tempel zueinander? Wie ist die Beziehung zwischen beiden? Und das ist mein erster Punkt heute. Jesus und der Tempel. Warum musste auch Jesus alle diese Reinigungs-, diese Opfergebote erfüllen? Vielleicht um keinen Anschluss zu erregen in der frommen jüdischen Gesellschaft damals. Nein, das ist es nicht. Jesus hat später alles dafür getan, um möglichst viel Anschluss zu erregen. Nein, er hat diese Gesetze erfüllt, er hat das ganze Gesetz erfüllt für uns. In Galater 4, Vers 4, da steht, aber als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Christus war unter dem Gesetz. Nicht, weil er es selbst nötig hatte, sondern weil wir es nötig haben. Christus erfüllte das Gesetz für uns. Und was fordert das Gesetz von uns? Nur, dass wir rein sind, dass wir ohne Sünde sind, dass wir Gott lieben, von ganzem Herzen ihm folgen und dass wir auch unseren Nächsten lieben. Und weil wir das eben nicht können, ja nicht mal einen Tag lang, weil wir durch unsere Sünden unrein sind und das Gericht verdient haben, darum hat sich Jesus beschneiden lassen und hat die Reinigungsopfer erfüllt oder seine Eltern haben sie erfüllt. Aber nicht nur das, es hätte nicht gereicht, sondern Jesus ist auch ans Kreuz gegangen, um selbst das Opfer für uns zu werden, um selbst das Gericht für unsere Sünde zu tragen. Christus hat also das Gesetz bis zur letzten Konsequenz erfüllt, das, was keinem Menschen möglich wäre, nicht im Ansatz möglich war. Und er hat auch die vom Gesetz verordnete Strafe für uns getragen. Und das hat er nicht aus Prinzip gemacht, nicht weil er so gesetzlich war, sondern aus Liebe, aus Barmherzigkeit zu uns. Und wer das im Glauben ergreift, wer mit diesem Christus verbunden ist, wer in Christus ist, der steht jetzt genauso wie Christus vor Gott. Er hat in Christus vor Gott das Gesetz erfüllt, und zwar ganz konsequent. In Christus ist er rein vor Gott, sündfrei vor Gott. In Christus liebt er Gott, lobt er Gott. In Christus steht er rein vor Gott da. Christus kommt das erste Mal noch in den Armen seiner Eltern zum Tempel und stellt sich wie alle anderen unter das Gesetz, unter den Tempel. Also was ein scheinbar ganz normaler Anblick damals im Tempel war, ja, wer weiß, wie viele Kinder dort hineingebracht wurden, um Opfer zu erfüllen. Das war etwas Außergewöhnliches. Und darum bleibt dieser erste Tempelbesuch von Jesus auch nicht unbemerkt. Nein, da kommt der alte Simeon und er nimmt das Kind in die Arme und fängt an, Gott zu loben. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben den Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und dann kommt noch die Prophetin Hanna, die war im Tempel bekannt, die war seit 87 Jahren nur noch im Tempel. Und die trat hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Also hier geschah etwas Außergewöhnliches. Hier kam nicht irgendein Baby, sondern hier kam die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißung. Hier kam die Erfüllung der alttestamentlichen Gebote. Und um das wirklich in der Tiefe begreifen zu können, müssen wir verstehen, was der Tempel ist, wofür der Tempel steht, was der Tempel für eine Bedeutung hatte. Ja, der Tempel, das war nicht irgendeine größere, berühmtere Kirche. Also da haben wir den Tempel in Jerusalem und dann haben wir vielleicht noch den Tempel ein bisschen kleiner in Caesarea und was weiß ich noch, wo sonst. Sondern die Juden hatten nur diesen einen Tempel. Und dieser Tempel war das Zentrum. Zentrum der Kultur, Zentrum des Glaubens, Zentrum der Geschichte. Dieser Tempel war für die Juden das Haus Gottes. Und dieser Tempel hatte viele Funktionen, viele Bedeutungen. Und ich möchte uns heute die fünf wichtigsten nochmal hier anbringen, vorbringen, damit wir verstehen können, was es für ein besonderes Geschehen war, als Maria und Josef und das Jesusbaby zum Tempel gekommen sind. Der erste Punkt. Der Tempel war der Platz zwischen Himmel und Erde. Der Platz zwischen Himmel und Erde. Speziell im Tempel das Allerheiligste, das Zentrum des Tempels. Das war der Verbindungspunkt zwischen Himmel und Erde. Ja, Gott ist der Schöpfer der ganzen Erde, er steht über der Erde. Und wir sind die Geschöpfe auf der Erde. Und im Tempel war der Kontaktpunkt zwischen Schöpfer und Geschöpf. Die zweite Funktion, der Tempel war der Platz der Gegenwart Gottes. Wenn man auf dieser Erde zu Gott kommen wollte, dann musste man zum Tempel gehen, zum Allerheiligsten. Und je nachdem, wie rein man war, welche Abstammung man hatte, welche Stufe man hatte, welches Geschlecht man hatte und so weiter, durfte man sich dem Zentrum im Tempel nähern. Also ein Heide musste ganz außen vor bleiben, Frauen durften auch nicht so weit und ganz in den Tempel durften nur die Männer, aber ganz ins Heilige und ins Allerheilige durfte nur ein Mann, nämlich der Hohepriester. Und heute steht der Tempel ja nicht mehr, aber wir wissen, da gibt es diese Klagemauer, also so eine alte Grundmauer vom Tempel. Und an dieser Klagemauer gibt es noch einen, also es ist so der heiligste Punkt für die Juden. Das ist also nur noch eine Grundmauer. Und dann gibt es noch bei dieser Grundmauer einen Tunnel, den man da noch ausgegraben hat. Und am Ende dieses Tunnels kommt man zu einem Punkt, wovon die Juden ausgehen, dass das der Punkt ist, der am allernächsten, am ehemaligen Allerheiligsten ist. Und an diesem Punkt, da denken sie, dort sind sie am allernächsten zu Gott, auch heute noch. Also, wenn ein Jude dorthin geht und will wirklich ganz nah bei Gott sein, dann geht er in diesen Tunnel zu diesem Punkt. Nun, der Tempel ist nicht mehr da, das Allerheiligste ist nicht mehr da, es steht oben eine Moschee drauf, aber dieser Punkt, das ist für die frommen Juden heute noch der Punkt, wo sie richtig nah zu Gott kommen können. Drittens, der Tempel war ein Ort, an dem Gottes Volk sich mit Gott treffen konnte. Wenn man Gott anbeten wollte, ihn loben wollte, dann ist man zum Tempel gepilgert. Und das war nicht deshalb so, weil Gott unbedingt einen Punkt brauchte, wo er den Menschen treffen konnte, sondern weil Gott den Menschen einen Ort gegeben hat, eine Möglichkeit gegeben hat, wo der Mensch Gott treffen konnte. Viertens, der Tempel war der Ort, wo Sünde gesühnt wurde. Wo Sünde gesühnt wurde. Da wurden Reinigungsbäder vorgenommen, weiße Gewänder angelegt, viele Opfer vollbracht. Und das alles wurde gemacht, nicht um besonders religiös zu sein, jedenfalls sollte es nicht deswegen gemacht werden, sondern um die Sünde des Volkes zu sühnen, um von Gott Vergebung zu erlangen. Und dieses Sühnen der Sünde, das geschah durch den allerheiligsten Mann des ganzen Volkes, nämlich durch den Hohepriester. Und dieser Hohepriester konnte nicht irgendeiner werden, sondern das musste ein direkter Nachfahre von Aaron, den ersten Hohepriester, sein. Und dieser Hohepriester, bevor er für das Volk die Sünde sühnen konnte, musste er erstmal für sich selbst die Sünde sühnen, musste für sich selbst Opfer darbringen. Und dann konnte er einmal im Jahr, beim sogenannten Versöhnungstag, der wichtigste Feiertag der Juden überhaupt, hat er dann zwei Böcke genommen, hat seine Hände auf die Böcke gelegt, hat die Sünden des Volkes auf diese Böcke gelegt und dann wurde ein Bock verbrannt, als Zeichen dafür, dass die Sünde gesühnt wurde, und ein Bock wurde in die Wüste gejagt, als Zeichen dafür, dass die Sünde weggenommen wurde. Und der fünfte Punkt, der fasst das alles zusammen, der Tempel war das Zentrum des Lebens, des Glaubens und der Anbetung. Der Tempel war das Zentrum des Lebens, des Glaubens und der Anbetung. Also nicht nur das religiöse Zentrum, das Zentrum für alles. Gottes Volk, müssen wir bedenken, war von allen Seiten umgeben von Feinden. Sie lebten zerstreut. Und der Tempel war der Ort, wo sie zusammenkommen konnten, wo sie sich gegenseitig ermutigen konnten. Wo sie Gemeinschaft hatten, nicht nur mit 20, 30, 40, 50, wie in ihrer Synagoge, in ihrem Heimatdorf, sondern wo sie mit tausenden Glaubensgeschwistern zusammengekommen sind und gemeinsam Gott anbeten konnten. Ja, wenn man vielleicht heutzutage auf eine Konferenz geht oder auf eine Tagung, auf eine Gemeindefreizeit und dort ist man auf einmal eben nicht mehr mit 3, 4, 5 oder 20 zusammen, sondern mit 70, 80, 100 oder mehr, dann merkt man, was das für eine stärkende Gemeinschaft ist. Nun, all diese Funktionen des Tempels, ja, der Ort zwischen Himmel und Erde, der Kontaktpunkt zu Gott, der Ort der Versöhnung, der Sühnung, des Zentrums. All diese Funktionen, die führen hin, die bereiten vor, die verheißen Jesus Christus, den Sohn Gottes. All diese Punkte führen uns letztendlich nur zu einem hin, nämlich zu Christus. Und das bedeutet, wenn Maria ihr Kind auf den Armen in den Tempel trägt, dann trägt sie in den Armen nicht nur ein Kind, sondern die Erfüllung des gesamten alttestamentlichen Opfersystems, des gesamten Versöhnungstages, ja, der gesamten Absicht der Nation Israels, der gesamten Konstruktion des Tempels. In der Bibel wird an manchen Stellen ganz detailliert die Konstruktion des Tempels beschrieben. Alles hatte eine Bedeutung. Und die Erfüllung dieser Konstruktion, dieser Bedeutungen, bringt Maria in den Tempel. Ja, die Erfüllung des gesamten Priestertums, die Erfüllung der gesamten Opfer, die bis zu Christus immer wieder geopfert werden mussten. Das heißt, das ist ein außergewöhnliches Geschehen. Es kulminiert alles, es findet alles seine Vollendung in Christus. Wenn wir auf die letzten Seiten des Alten Testaments schlagen, der letzte Prophet, Malachi, in seinem letzten Kapitel hat folgende Verheißung stehen. Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Nun, das ist Johannes der Täufer. Und jetzt kommt's. Bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Und nun bringt Maria auf ihren Arm Jesus herein, erfüllt auch diese 400 Jahre alte Prophetie. Hier trifft das fleischgewordene Wort Gottes auf den steinernen Tempel. Hier trifft der neue Bund auf den alten Bund. Hier trifft die Erfüllung auf die Verheißung. Viele Jahre später, als Jesus dann mal mit seinen Jüngern im Tempel war Da weisen die Jünger Jesus auf diesen herrlichen, steinernen Tempel hin. Ja, die sagen, hier Jesus, schau mal, ist dir das schon mal aufgefallen, wie toll, wie herrlich dieser Tempel gebaut ist? Und dann merken wir schon, dass die Jünger es einfach noch nicht begriffen haben. Die gehen neben dem Sohn Gottes und sagen, ja, schau dir mal die Herrlichkeit dieses Tempels an. Schöne große Steine. Und da sagt Jesus, es wird die Zeit kommen, in der von allem, was ihr seht, nicht ein Stein auf den anderen gelassen wird, der nicht zerbrochen werde. Der Platz zwischen Himmel und Erde, der Ort, wo man Gott treffen konnte, der Ort, wo man Vergebung seiner Sünden empfangen hat, das Zentrum des Lebens, dieser Ort musste zerstört werden. Warum? Die Antwort ist, weil dieser Tempel ein Götze geworden ist. Weil dieser Tempel ein Götze geworden ist. Der Tempel Gottes, ein Götze. Ein Götze ist eine Sache, die geschaffen ist von Gott oder von einem Menschen und die an die Stelle Gottes gestellt wird. Und bevor man einen Götzen mit seinen Händen macht, bevor man ihn anbetet, mit seinen Augen, mit Geld dient, was auch immer, da erwählt man diesen Götzen in seinem Herzen. Unser Herz, unser sündiges, natürliches Herz ist ein Herz des Götzendienstes. Und das ist so, weil wir von Gott geschaffen wurden, um Gott anzubeten, um Gott zu verehren, um ihn zu loben, um ihm zu danken, um ihn zu preisen, um Gott zu erheben. Aber dann kam die Sünde in die Welt. Was ist dann passiert? Wir Menschen, wir blieben weiterhin Anbeter. Gott hat uns als Anbeter geschaffen. Aber wir beteten nicht mehr den Schöpfer an, sondern das Geschöpf. Und das ist Götzendienst. Wir sind von Gott als Anbeter geschaffen, aber wir beten eben nicht den einzig wahren, anbetungswürdigen an, sondern seine Geschöpfe. Und Götzen, das können alle möglichen Dinge sein, ja. Das ist nicht bloß ein Holzklotz oder eine schöne Steinstatue, sondern das kann auch Macht sein, Geld, die Familie, Arbeit, Kinder, auch eine Religion. Das kann ein gewisser Ort sein oder ein Lehrer, den man besonders verehrt, ein Ritual, irgendeine religiöse Sache, auf die man vertraute, in der man seine Sicherheit sucht. Und damals suchten die Juden eben ihre Sicherheit wo? Nicht bei Gott, sondern im Tempel, im steinernen Tempel. So wie wir es in der Lesung auch gelesen haben. Bei Jeremia, da war es schon genauso. Die Juden haben sich auf den Tempel verlassen und nicht auf Gott. Also irgendwo, wo wir mehr Sicherheit, mehr Vertrauen, mehr Freude finden oder suchen als bei Gott, das ist unser Götze. Überall, wo du dich mehr drauf verlässt, wo du mehr Freude dran hast, wo du mehr Sicherheit findest als bei Gott, das ist dein Götze. Also der Tempel an sich, der war nicht das Problem. Wenn der Tempel nicht zum Götzen gemacht worden wäre, vielleicht stände er heute noch so als Denkmal. Nein, das Problem war, dass die Herzen der Anbeter, sie verließen sich auf den Tempel anstatt auf Gott und darum musste der Tempel zerstört werden. Und im Jahre 70 ist es tatsächlich passiert, ganz Jerusalem und der Tempel wurden den Erdboden gleichgemacht und es blieb nicht ein Stein auf den anderen. Die Moschee steht heute auf dem Tempelplatz, aber da ist kein Stein mehr vom Tempel zu sehen. Deshalb muss man runtergehen vom Tempelplatz, unten an die Stützmauer, an die Grundmauer gehen, um noch irgendwas vom Tempel zu sehen. Aber vom eigentlichen Tempel ist kein Stein mehr da. Und das ist so gewesen, weil durch das Feuer, was dort war, man hat ja die Stadt niedergebrannt, ist das ganze Gold im Tempel geschmolzen, es ist an den Steinen heruntergeflossen und die Soldaten, so sagt man, haben dann die letzten Steine auch noch abgerissen, um sie ins Feuer zu legen, um dort das Gold wieder abzuschmelzen. Heute steht auf diesem Platz eine funktionierende Moschee. Und der Tempel ist seit, wir wissen das, fast 2 Jahrtausenden begraben. Er ist nicht mehr existent. Nun ist das ein Problem für uns. Nein. Im Gegenteil, es ist sogar gut so. Ich finde es nicht gut, dass dort eine Moschee steht, aber dass der Tempel nicht mehr da ist, das ist gut so. Denn wir brauchen keinen steinernen Tempel mehr. Dieser Tempel hat über Jahrhunderte seinen Dienst erfüllt. Er sollte die Menschen auf das Kommen des neuen Bundes, auf das Kommen des Messias vorbereiten. Dafür war der Tempel da. Und als der Messias gekommen ist, dann war sein Zweck erfüllt. Und nun ist der Messias, ist Christus selbst unser Tempel. Das ist mein zweiter Punkt heute. Das erste war Christus und der Tempel und jetzt Christus unser Tempel. Ja, da kommen Simeon und Hanna an. Die waren gerne im Tempel, die waren oft im Tempel. Die Hanna, die war fast nur noch im Tempel. Der Tempel war für die beiden das Leben, sicherlich aus ganz frommen Gründen. Und warum waren sie so gerne im Tempel? Weil sie Gemeinschaft mit Gott haben wollten und weil sie dort Gemeinschaft mit Gott haben konnten. Aber nun kommt Jesus zum Tempel. Und was stellen sie fest? In ihm, in Jesus, ist das Heil, ist die Erlösung. In Christus und nicht mehr im Tempel. Was will ich damit sagen? Wir brauchen keinen Tempel mehr, wir brauchen nicht mehr nach Jerusalem zu pilgern, weil wir den Platz zwischen Himmel und Erde in Christus haben. Der Ort der Gegenwart Gottes in Christus. Da, wo wir Gott begegnen können, in Christus. Da, wo wir gereinigt werden, in Christus. Da, wo unsere Schuld vergeben wird, wo unsere Schuld gesühnt wird, in Christus. Ja, der Ort, wo ein Hohepriester dient als Mittler zwischen uns und Gott, Christus. Der Ort, wo wir danken können, Gott danken können, wo wir Gott anbeten können. Das Zentrum unseres Lebens, unseres Glaubens, unserer Gemeinde. Christus, in Christus. Das Heil ist gekommen, Christus selbst ist in seinen Tempel angekommen. Die Zeit des Tempels und des Opfertums war damit vorbei. Und Jesus hat diese Zeit selbst zum Abschluss gebracht. Warum? Weil er alle Vorschriften, alle Gesetze des Tempels und des Alten Testaments erfüllt hat. Und so ist er selbst unser Tempel geworden. Ich möchte zum Schluss noch zwei andere Bibelstellen vorlesen, die das Thema noch ein bisschen weiterentwickeln. Die erste Stelle steht in 1. Korinther 3, Vers 16. Da steht Folgendes: Wisst ihr nicht, dass ihr, und Paulus meinte die Gemeinde, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Durch die Gnade Gottes sind wir der Tempel Gottes. Wenn wir an Christus glauben, dann haben wir seinen Geist. Und das bedeutet, wir sind in Christus und Christus ist in uns. Und weil wir so durch den Geist mit Christus verbunden sind, sind wir jetzt eben auch der Tempel Gottes auf Erden. Weil wir mit dem Tempel Christus verbunden sind. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Nun, was bedeutet das noch? Zweite Stelle, Epheser 2, Abvers 19. Epheser 2, Abvers 19. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge. Ihr seid keine Besucher mehr hier im äußeren Bezirk des Tempels, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr gehört jetzt zum Tempel, ihr seid im Tempel, ja, ihr seid Glieder, Steine dieses Tempels. Wir gehören zu Gottes Familie. Er baut auf den Grund der Apostel, schreibt Paulus weiter, und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchen der ganze Bau ineinander gefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Jeder, der zu Christus gehört, ist ein Stein des lebendigen Tempels. Das ist etwas Außergewöhnliches. Nun, auch unsere neuen Gemeinderäume sind außergewöhnlich. Ich betrachte diese Räume nicht nur als ein Geschenk Gottes, sondern für mich sind sie ein Wunder. Ja, an dieser Stelle, diese schönen Räume in der Größe, das ist ein Wunder. Mit Stühlen, mit Tischen, mit Regal, mit Schreibtisch. Aber dennoch, Gott will nicht in diesen Gemeinderäumen wohnen. Diese Räume sollen kein geweihter Kultort werden. Ja, wir haben heute keinen Weihgottesdienst. Wir selbst sollen uns Gott weihen. Und Gott selbst will in uns wohnen. Darum geht's. Ich bin so dankbar, dass wir diese Räume bekommen haben. Aber diese Räume sollen eben nicht unser Gemeindezentrum werden, sondern Christus soll unser Gemeindezentrum bleiben. Mögen deshalb diese Räume dazu dienen, dass wir im Glauben zu Gott gestärkt werden. Und dass viele weitere Menschen, die wir hier in diese Räume einladen, in diesen Räumen die Botschaft hören, dass Gott in diese Welt gekommen ist, um was zu machen? Um Wohnung zu nehmen in uns Menschen. Ja, nicht der Tempel in Jerusalem, nicht das Gesetz, nicht irgendwelche religiösen Rituale oder irgendwelche besonders tollen Räume verbinden uns mit Gott, sondern Christus. Und Christus hat gesagt, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.